Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Ja, ein klarer Sieg für die Opposition in Istanbul bei der Wiederholung der Bürgermeisterwahl hat ihr Kandidat İmamoğlu die Mehrheit geholt. Der türkische Ministerpräsident gratulierte ihm am Abend zum Sieg. Wir berichten gleich über Ergebnisse und Reaktionen. Eine Kundgebung in der Größenordnung gab es in Prag seit dem Systemwechsel vor 30 Jahren nicht mehr. Etwa 250.000 Menschen demonstrierten gegen Regierungschef Babiš. Das wird dann Thema sein. Wie geht es weiter im Konflikt zwischen den USA und dem Iran? Trump will keinen Krieg, so war von ihm zu hören. Den Druck auf den Iran will er mit weiteren Sanktionen erhöhen. Soweit der Überblick. Zum Abschluss erfahren Sie bei uns, was in den Tageszeitungen morgen wie kommentiert wird. Eine Wahl, die ja mehr als eine Kommunalwahl war, so muss man schon sagen, die Bürgermeisterwahl in Istanbul. Der Ausgang wird als Schlappe für den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan gewertet, der möglicherweise doch noch mit demokratischen Mitteln vom Posten geschoben werden kann. Christian Buttgereit berichtet über den Ausgang dieser zweiten Bürgermeisterwahl in Istanbul innerhalb von nicht einmal 3 Monaten. Der Oppositionskandidat İmamoğlu hatte ja bereits die erste Runde gewonnen. Das Ergebnis war dann für ungültig erklärt worden. Nun also geht İmamoğlu nach Auszählung fast aller Stimmen erneut als Sieger hervor.
Am Ende ging alles viel schneller als erwartet. Gegen 19.15 Uhr Ortszeit, also gut 2 Stunden nach Schließung der Wahllokale, trat der Kandidat der türkischen Regierungspartei AKP, Binali Yildirim, vor die Presse und gratulierte seinem Konkurrenten Ekrem İmamoğlu zu dessen Vorsprung.
Nach dem jüngsten Stand führt mein Gegenkandidat Ekrem İmamoğlu die Wahl. Ich gratuliere ihm und wünsche ihm viel Erfolg.
Zu diesem Zeitpunkt waren etwa 95% der Wahlurnen ausgezählt. Danach führte İmamoğlu mit etwa 54% vor Yildirim mit gut 45%. Daran hat sich auch bis zum Schluss nichts geändert. İmamoğlu rief die Wahlhelfer auf, trotzdem auch die restliche Auszählung zu überwachen. Als keine halbe Stunde später die ersten Hubkonzerte zu hören waren, hielt aber auch ihn nichts mehr. İmamoğlu dankte den 16 Millionen Istanbulern und einer seiner ersten Sätze richtete sich an Staatspräsident Erdogan.
Sehr geehrter Herr Staatspräsident, angesichts der dringenden Probleme Istanbuls müssen die Zentralregierung und die Kommune zusammenarbeiten. Es geht immerhin um die Bedürfnisse von 16 Millionen Bürgern. Ich möchte Ihnen meine Hand reichen für eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger.
Der 49-jährige İmamoğlu von der Republikanischen Volkspartei CHP beendet damit die Vorherrschaft islamisch-konservativer Oberbürgermeister nach 25 Jahren. Bei der eigentlichen Kommunalwahl Ende März hatte İmamoğlu mit einem hauchdünnen Vorsprung von gut 20.000 Stimmen gewonnen. Jetzt sind es rund 1 Million. İsmail Çağla vom regierungsnahen Think Tank SETA spricht von einem einwandfreien Ergebnis.
Das Ergebnis lässt keinen Platz für Diskussionen, es ist eindeutig. Erfreulich ist, dass wir diese Wahlperiode nun mit einem einwandfreien Ergebnis abschließen können. Und wir können sagen, dass dieser Machtwechsel in Istanbul am Ende in einem Klima der demokratischen Reife vollzogen wurde.
Herrsche Çokgezel Olacak. Alles wird sehr gut werden, so der Slogan von İmamoğlu. Doch zunächst schien es so, als würden seine Anhänger dem Ergebnis nicht wirklich trauen.
Ich bin glücklich. Er hat es verdient, Ekrem İmamoğlu. Gut, dass er gewonnen hat. Alles wird gut. Er ist ein transparenter Politiker. Diesen Eindruck erweckt er bei mir. Aber ich fürchte, dass es wieder zu irgendwelchen Einwänden kommt. Leider. Aber das würde der Gegenseite noch mehr schaden als bis jetzt.
Es müsste jetzt eigentlich klar sein. Das war ja jetzt das zweite Mal schon. Wahlen auf Wahlen auf Wahlen. Die Menschen werden verdrossen und die Arbeit bleibt liegen. Es wird auch zu teuer fürs Land. Deswegen darf es keine Wiederholung geben.
Ich hatte mit diesem Ergebnis gerechnet, wegen der Umfragen und so. Ich glaube nicht, dass es wieder zu Einwänden kommen wird. Es ist entschieden.
Das Resultat der Istanbuler Oberbürgermeisterwahl ist auch eine persönliche Niederlage für Staatspräsident Erdogan. Er hatte sich vor allem in die erste Runde der Wahl massiv eingemischt. Seine AKP regiert nun in keiner der 5 größten Städte der Türkei. Bei den Istanbuler Bezirksbürgermeistern hat nach wie vor Erdogans AKP die Mehrheit. Sie standen heute nicht zur Wahl. Denn nur die Wahl des Oberbürgermeisters war auf Drängen der AKP wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten annulliert worden. Für die heutige Wiederholung hatten viele Istanbuler ihren Urlaub unterbrochen und waren aus ihren Ferienquartieren zurückgekehrt.
Ja, wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei. So hat es ja Erdogan selbst immer erklärt. Christian Buttgereit über den Ausgang dieser bedeutenden Bürgermeisterwahl in Istanbul. Der tschechische Regierungschef Babiš gibt sich unbeeindruckt angesichts der Vorwürfe, er habe sich bereichert, Subventionsbetrug betrieben. Babiš weist alles zurück. Aber die Wut in der Bevölkerung wächst. Heute protestierten Hunderttausende gegen den Regierungschef. Laut Organisatoren waren es mindestens 250.000 Menschen, die da auf dem Letnerhügel in Prag waren, Babišs Rücktritt forderten. Zudem unabhängige Ermittlungen gegen den Milliardär und Ex-Unternehmer. Marianne Allweis war bei dieser Demonstration die größte also seit der samtenen Revolution der demokratischen Wende vor 30 Jahren.
Die Straßenbahnen sind komplett überfüllt, die U-Bahn fährt gar nicht mehr. Trotzdem füllt sich der Letnerhügel oberhalb der Moldau an diesem Nachmittag aus allen Richtungen mit Menschen. Jungen und Alten, aus Prag und aus der Provinz. Ein älterer Herr trägt eine eingerollte tschechische Flagge über der Schulter. Er ist an den Ort zurückgekehrt, an dem er im Herbst 1989 zum Sturz des kommunistischen Regimes mit beigetragen hat. Nun will er den aktuellen Regierungschef aus dem Amt zwingen. Babiš habe ich von Anfang nicht vertraut. Er hat als Unternehmer so viele Millionen ins Land gebracht, ohne zu erklären, woher sie kommen. Seine ganze Rhetorik ist populistischer Unsinn, dass er die Republik wie einen Betrieb regieren will. Ich fordere Neuwahlen. Jan Scholz ist aus Liberec angereist. Seine Familie wurde von den Kommunisten verfolgt. Er hatte Berufsverbot und arbeitete nach der friedlichen Revolution als Berater von Präsident Havel. Aber nicht nur erfahrene Demonstranten sind an diesem sonnigen Nachmittag unter den 250 bis 300.000 Teilnehmern. Ein Mit-40er ist zum ersten Mal bei einem Protest dabei. Er ist mit seinen Kindern aus einem Dorf in der Nähe von Prag gekommen.
Ich beobachtete das immer von weiter. Und jetzt fühle ich, dass dieses etwas ganz Wichtiges ist.
Die Stimmung ist trotz der Menschenmassen ruhig. Alles wirkt gut organisiert. Nur als die 30 Jahre alten und die neuen Schlachtrufe einsetzen, ist die Empörung der Menschen zu spüren. Der 26 Jahre alte Student Mikuláš Mlynář hat die Protestbewegung mit seiner kleinen Organisation Millionen Momente für die Demokratie angestoßen. Seit 2 Monaten hat er Woche für Woche mehr Menschen auf die Straßen gebracht. Wir wollen nicht akzeptieren, dass eine strafverfolgte Person, ein ehemaliger kommunistischer Geheimagent, ein Oligarch, der zig Subventionen von den tschechischen Steuerzahlern kassiert hat, unser Premierminister ist. Die tschechische Polizei hat Anklage gegen Babiš wegen der Causa Storchennest empfohlen. Er soll unrechtmäßig EU-Subventionen für den Bau eines Luxusressorts erhalten haben. Außerdem attestiert die EU-Kommission dem Milliardär und Gründer des Agrofert-Konzerns einen Interessenkonflikt zwischen seinen politischen und unternehmerischen Tätigkeiten. Babiš weist alle Vorwürfe zurück und lehnt einen Dialog mit den Demonstranten ab. Noch kann er sich das leisten. Der Präsident hat mir seine Unterstützung in dieser schwierigen Zeit der Demonstrationen zugesichert. Mit Unterstützung von Präsident Zeman führt Babiš seit fast genau einem Jahr ein Minderheitskabinett mit den geschwächten Sozialdemokraten. Zum ersten Mal seit der Wende sind die Kommunisten indirekt an der Regierung beteiligt. Sie tolerieren Babiš. Die Wähler seiner Protestpartei ANO, vor allem ältere Menschen auf dem Land, halten ihm die Treue, erklärt der Soziologe Ondřej Cizáš. Wenn die Sozialdemokraten und die Kommunisten den Premier unterstützen, bleibt sein Spielraum ziemlich groß. Dann können ein paar Demonstrationen nichts verändern. Aber wenn die Proteste andauern und die Teilnehmerzahlen steigen, dann hätte das politisches Gewicht. Nach beidem sieht es derzeit aus. Sozialdemokraten und Kommunisten müssen Neuwahlen fürchten und wollen am Mittwoch gegen ein Misstrauensvotum im Parlament stimmen. Aber Mikuláš Mlynář und seine Mitstreiter haben angekündigt, sich nach der Sommerpause im Herbst weiter zu engagieren. Und Bilder von Protesten genau 30 Jahre nach der samtenen Revolution dürften Babiš noch weniger gefallen als die des Massenprotests von heute.
Die Großdemonstration gegen die tschechische Regierung. Marianne Allweis war für uns dabei. Einerseits Gesprächsangebote, andererseits Drohungen. Alle Optionen offen halten. Das könnte die Strategie der US-Regierung im Iran-Konflikt derzeit sein. Martin Ganselmeier deutet die unterschiedlichen Signale für uns. Trump will morgen neue Sanktionen gegen Iran verkünden. Gleichzeitig schlägt er also auch mildere Töne an.
Die unterschiedlichen Signale des US-Präsidenten an den Iran scheinen widersprüchlich. Tatsächlich folgen sie Donald Trumps bevorzugter Verhandlungstaktik mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits betonte Trump, eine militärische Option habe er nur vorläufig gestoppt, nicht aber grundsätzlich vom Tisch genommen. Andererseits lobte Trump die iranische Führung dafür, dass sie am Freitag ein bemanntes US-Spionageflugzeug mit 38 Personen an Bord bewusst nicht abschießen ließ. Auf die Frage von Journalisten, ob er zwischen Härte und Milde schwanke, sagte Trump:
Everybody was saying I'm a warmonger.
Alle haben mich als Kriegstreiber bezeichnet und jetzt sagen sie, ich sei eine Taube. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin ein Mann mit gesundem Menschenverstand.
I'm a man with common sense.
Deshalb ist Trumps Antwort auf Irans Drohnenabschuss eine Mischung aus Strafe und Gesprächsangebot. Anstelle eines militärischen Gegenschlags befahl Trump Cyberangriffe auf iranische Raketenkontrollsysteme. Das US-Cyberkommando wurde angewiesen, Computer der iranischen Revolutionsgarden zu attackieren, mit denen Starts von Raketen und Lenkwaffen gesteuert werden. Außerdem kündigte Trump für Montag neue und schärfere Sanktionen gegen Iran an. Gleichzeitig bot Trump jedoch an, alle Sanktionen wieder aufzuheben, wenn sich Iran dauerhaft verpflichte, keine Atombombe zu bauen. Er freue sich auf diesen Tag, je früher er komme, desto besser. Wenn Iran wieder eine wohlhabende und florierende Nation werden will, dann lasst uns den Iran wieder großartig machen. Das wäre okay für mich. Macht Iran wieder großartig. Deutlich schärfere Töne schlug Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton in Jerusalem an. Auch um Zweifel an Trumps Entschlossenheit, unter Amerikas Verbündeten im Nahen Osten, Israel und Saudi-Arabien auszuräumen, warnte Bolton:
Neither Iran nor any other hostile actor.
Weder Iran noch irgendwelche andere feindliche Akteure sollten die Umsicht der USA als Schwäche missverstehen.
For weakness.
US-Vizepräsident Mike Pence zog sogar eine rote Linie. Amerika werde keine Angriffe gegen US-Soldaten und ihre Verbündeten hinnehmen, so Pence. Und niemals werde man iranische Atomwaffen erlauben. Trump selbst äußerte sich im Sender NBC entgegenkommender. Er sei nicht auf Krieg aus und glaube, dass auch die iranische Führung verhandeln wolle. Das sei es, was Trump wirklich erreichen will, meinte NBC-Moderator Chuck Todd nach seinem Interview mit dem US-Präsidenten. Er hat Obamas Iran-Atomabkommen sehr kritisiert und will einen eigenen Deal erreichen. Er sieht sich als großen Dealmaker. Mit Iran will er es ähnlich wie mit Kim Jong-un und Nordkorea machen. Noch gibt es jedoch einen entscheidenden Unterschied. Derzeit gibt es keinen Gesprächsfaden zwischen Trump und der iranischen Führung, geschweige denn schöne Briefe, die man sich gegenseitig schicken könnte.
Martin Ganselmeier. Nach dem Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jetzt zum gemeinsamen Eintreten gegen Hass und Gewalt aufgerufen. Jürgen Jenauer war beim Empfang zum 100-jährigen Jubiläum des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, wo der Bundespräsident auch erklärt hat, es sei ein Alarmzeichen für unsere Demokratie, wenn Kommunalpolitiker bedroht und angegriffen würden.
Das ganze Land sei erschüttert von Lübkes Tod. Allein der Gedanke, dass es sich um einen politischen Mord eines Rechtsextremen handeln könnte, sei unerträglich.
Es muss uns beschämen und darf uns auch nicht ruhen lassen, dass wir Walter Lübcke nicht schützen konnten.
Steinmeier rief in seiner Rede vor den rund 190 geladenen Gästen dazu auf, zusammenzustehen und die zu unterstützen, die sich für eine demokratische Gesellschaft einsetzen. Gefährlich sind laut Steinmeier nicht nur rechte Gewalttäter, sondern auch rechte Netzwerke, die ein Klima der Angst schaffen. Im Anschluss an die Feierstunde hat Steinmeier an einem multikulturellen Gottesdienst mit hochrangigen Vertretern der jüdischen und muslimischen Gemeinden sowie dem evangelischen Bischof Martin Hein und dem katholischen Militärbischof Franz Josef Overbeck teilgenommen. Zum Abschluss trug sich Steinmeier in das Kondolenzbuch für Walter Lübcke ein.
Der Beitrag von Jürgen Jenauer. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun. Fast 3 Tage im Dauereinsatz. Mehrere tausend Klimaschutzaktivisten blockierten Anlagen des Energieversorgers RWE. Tage voller Proteste für das Klima. Zunächst ja noch ohne gewaltsame Auseinandersetzungen bei der Fridays for Future Aktion. Thomas Wenkert blickt auf dieses Wochenende zurück.
Was am Freitag mit dem Europäischen Aktionstag der Bewegung Fridays for Future in Aachen friedlich begann, endete heute am Braunkohletagebau Gach 202 mit vielen Fragen. Wie massiv darf die Polizei gegen Umweltaktivisten vorgehen? Wie weit darf das Aktionsbündnis Ende Gelände bei seinen Rechtsverletzungen gehen? Die Polizei ging teilweise mit Schlagstock und Pfefferspray gegen die Aktivisten vor. Mehrere Braunkohlegegner erlitten bei der Stürmung des Tagebaus Gach 202 Kopfverletzungen und Brüche. Rund 1500 Aktivisten durchbrachen die Polizeiketten. Ende Gelände-Sprecherin Katrin Henneberger erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei.
Die Polizei war in den letzten Tagen sehr eskalativ. Das fing an am Freitag, als sie uns unser Grundrecht genommen haben, zu einer angemeldeten Mahnwache zu fahren nach Bedburg. Als Klimaaktivisten dann gestern um 14 Uhr von zwei Seiten aus in den Tagebau strömten, sich dabei an unseren Aktionskonsens ganz klar hielten, von uns geht keine Eskalation aus. Da hat die Polizei massiv Pfefferspray eingesetzt. Sie hat Aktivisten geschlagen und zu Boden geworfen. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen. Also die Polizei hat leider wieder massiv Gewalt gegenüber Klimaaktivistinnen angewendet.
Die Aachener Polizei hat im Vorfeld erklärt, dass man konsequent durchgreife, wenn Straftaten verübt werden. Auf die Vorwürfe von Ende Gelände hat ein Polizeisprecher mittlerweile reagiert. Sollten Beamte Straftaten begangen haben, werde gegen diese ermittelt, heißt es. Michael Mertens, NRW-Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, spricht von zahlreichen verletzten Beamten.
Es gab körperliche Auseinandersetzungen mit der Polizei. Da wurden 15 Kolleginnen und Kollegen von mir verletzt. 4 davon so schwer, dass sie dienstunfähig sind. Das sind Bilder, die eine Demonstration nicht braucht.
Die Klimabewegung hat an diesem Wochenende ihre Ankündigung wahrgemacht, man werde das Rheinische Revier lahmlegen. Über mehrere Stunden wurde der Tagebau Garzweiler besetzt, sowohl die Hambachbahn als auch die Nord-Süd-Bahn blockiert. Die Kraftwerke Neurath, Niederaußem und Weißweiler waren von der Kohleversorgung abgeschnitten. Das sei ein riesiger Erfolg gewesen, sagt Ende-Gelände-Sprecherin Katrin Henneberger.
Als Klimabewegung hatten wir einen grandiosen Erfolg an diesem Wochenende. Und das macht auch Sinn, weil das ist die CO2-Quelle Europa, hier unser Zuhause im Rheinland. Und deswegen müssen wir alles dafür geben, dass die Tagebaue hier stillgelegt werden.
Der RWE-Konzern hat bereits angekündigt, dass er Strafanzeige erstatten wird gegen jene Aktivisten, die Betriebsgelände unbefugt betreten haben. Pressesprecher Guido Steffen.
RWE ist durch diese Proteste ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, den müssen wir jetzt ausrechnen. Wir stellen Strafanzeige gegen jeden, der sich hier Rechtsbrüchen schuldig gemacht hat. Nötigung, Eingriff in die öffentliche Versorgung, Hausfriedensbruch natürlich.
Deutlich ist an diesem Wochenende auch geworden, dass die Klimabewegung näher zusammengerückt ist. Erstmals haben Ende Gelände und die Bewegung Fridays for Future Seite an Seite für einen schnelleren Kohleausstieg demonstriert. Auch wenn die Aktionsformen unterschiedlich sind. Hier der friedliche Protest auf der Straße, dort das Blockieren und Besetzen von Infrastruktur. Greta Remsma, Sprecherin von Fridays for Future, hat angekündigt, dass die Bewegung ihre Aktionen ausweiten will.
Wir haben einen großen Sommerkongress geplant, wo wir mit 3000 Aktivistinnen und Aktivisten in Dortmund sein werden. Aber auch ansonsten werden ganz viele Aktionen stattfinden in den Orten, die Sachen machen und gucken, was machen sie, was passt. Auch mal vielleicht kreativer werden, sagen, wir machen nicht nur einen Freitagsstreik, sondern machen was anderes.
Und auch Ende Gelände will zurückkommen in das Rheinische Revier. Man werde so lange protestieren und zu Aktionen des zivilen Ungehorsams aufrufen, bis Deutschland aus der Braunkohle ausgestiegen ist.
Thomas Wenkert, Klimaschutz, auch Thema beim Evangelischen Kirchentag. Da ging es um drängende Fragen, aber was blieb hängen? Für uns hat Rainer Brandes Diskussionsveranstaltungen besucht, mit Teilnehmenden gesprochen und seine Eindrücke abschließend so zusammengefasst.
Was für ein Vertrauen hat der Kirchentag sich als Losung gegeben. Doch die Kirche hat ein Vertrauensproblem. Im Fußballstadion, wo sonst der BVB seine Heimspiele hat, steht Pastorin Sandra Bilz heute Vormittag auf dem Rasen und erzählt:
Letztens jemand beim Bier zu mir: Du Sandra, nimmst mir echt nicht übel, aber ich kann auch ohne Kirche. Also es ist nicht so, dass ich nicht an Gott glaube oder so, aber dafür brauche ich keine Kirche. Eure Zeit ist irgendwie vorbei, weißt du?
Tatsächlich hat die evangelische Kirche ein Problem mit ihrer Glaubwürdigkeit. Das wurde gestern überdeutlich auf einem Podium des Kirchentages. Es ging um sexuellen Missbrauch. Anders als die katholische hat die evangelische Kirche erst im vergangenen Jahr angefangen, Missbrauchsfälle in ihren Reihen systematisch aufzuarbeiten. Und auch das bisher nur halbherzig. Das ist jedenfalls der Vorwurf, den Opfer erheben. Opfer wie Kerstin Klaus. Sie ist erst nachträglich zum Podium eingeladen worden. Dort sagt sie:
Wenn es so viele Betroffene gibt, dann müssen Sie vielleicht nicht nur lernen, uns Betroffene auszuhalten, sondern dann muss man auch im Kopf sich klar machen, dann gibt es auch so viele Täter und manchmal auch Täterinnen. Und erst wenn ich über Täterstrategien sprechen kann, über Geheimniskonstrukte, über all diese Dinge, dann durchbreche ich diese Strategien.
Auch der Kirchentag als Institution steht in der Kritik. Jahrelang saß der mutmaßliche Haupttäter an der Odenwaldschule, Gerold Becker, im Kirchentagspräsidium. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks überlässt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker lieber seiner Generalsekretärin Julia Helmke eine Antwort.
Wir nehmen das jetzt auf und an und das lassen wir gerade recherchieren. Einfach welche Themen das waren und was das vielleicht auch bedeutet.
Dieser Kirchentag war aber auch Debattenort für drängende politische Fragen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte die Politik auf, die Regeln der Digitalisierung nicht den großen Konzernen zu überlassen.
Was einmal gestaltet worden ist, kann auch neu gestaltet werden. Und was programmiert worden ist, das kann auch neu programmiert werden. Trauen wir uns also zu und reden wir über die Änderung des Programms.
Nach der Eskalation zwischen den USA und dem Iran ruft Bundeskanzlerin Angela Merkel den Kirchentagsbesuchern zu, eine diplomatische Lösung müsse möglich sein.
Und deshalb werde ich wieder und wieder dafür werben, dass wir multilateral statt unilateral, global statt national, weltoffen statt isolationistisch, gemeinsam statt allein denken und handeln.
Ein Schwerpunkt aber bildet die Migrationspolitik. Schicken wir ein Schiff, so ist eine Resolution überschrieben, die der Kirchentag verabschiedet hat. Eingebracht hat sie unter anderem der grünen Europapolitiker Sven Giegold. Darin fordert der Kirchentag die evangelische Kirche in Deutschland auf, ein eigenes Rettungsschiff ins Mittelmeer zu schicken. Die Politik mache sich schuldig, sagt Kirchentagspräsident Hans Leyendecker im Schlussgottesdienst.
Pilatus hat sich die Hände in Unschuld gewaschen. Europäische Politikerinnen und Politiker, waschen Sie in dem Wasser, in dem Flüchtlinge ertrinken.
Der Bericht war das vom Kirchentag von Rainer Brandes. Und um 23.26 Uhr kommen wir zur Presseschau. Im Studio ist Tobias Zien aus der Nachrichtenredaktion.
Der Oppositionspolitiker İmamoğlu hat die Bürgermeisterwahl in Istanbul gewonnen. Dazu schreibt die Rheinische Post aus Düsseldorf: Der Wahlausgang in Istanbul ist eine Zäsur für die Türkei. Präsident Erdogan hat die Herrschaft über alle großen Städte des Landes verloren. Nach mehr als 16 Jahren an der Macht ist Erdogan angezählt. Vorgezogene Neuwahlen sind nicht mehr ausgeschlossen. Zudem ist das Ergebnis ein wichtiges Lebenszeichen der türkischen Demokratie. Die 10 Millionen Wähler am Bosporus haben sich von ihrer Regierung nicht gängeln lassen und einen Politiker gewählt, der einen Neuanfang wagen will. İmamoğlu muss jetzt liefern. Er verspricht ein Ende von Ausgrenzung und Korruption. Die Badische Zeitung aus Freiburg notiert: Interessant wird nun sein, wie der Staatschef und die Regierungspartei AKP mit dem Ergebnis umgehen. Werden sie das Resultat erneut anzweifeln? Oder macht Erdogan seine Drohung wahr, den Wahlsieger vor Gericht zu stellen und einen ihm gefügigen Treuhänder als Bürgermeister zu berufen? Eine solche Intervention würde wohl nicht nur einen Aufschrei der Empörung auslösen. Eine Absetzung İmamoğlu's könnte die Türkei in schwere Turbulenzen stürzen. In der Zeitung Die Welt ist zu lesen: Wäre die Türkei eine Demokratie, es wäre an der Zeit, Erdogan für seine früheren Leistungen zu gratulieren und ihm einen schönen Ruhestand zu wünschen. Aber die Türkei ist keine wirkliche Demokratie. Sonst hätte es diese Neuwahl nicht gegeben. Und Erdogan ist kein demokratischer Politiker. Er weiß, dass ihn kein ruhiger Lebensabend erwartet, wenn er die Macht abgibt. Mehrere Tage lang demonstrierten tausende Menschen im rheinischen Braunkohlerevier für eine andere Klimapolitik. Dazu schreibt die Neue Westfälische aus Bielefeld: Die Anti-Braunkohle-Demos vom Wochenende im Rheinischen Revier gehören zum Protest der Zivilgesellschaft gegen zu langsame Klimapolitik. Oft sind Fortschritt und soziale Gerechtigkeit den herrschenden Verhältnissen nur durch Widerstand abzutrotzen. Die Demonstranten blockierten den Tagebau Garzweiler. Der Energiekonzern RWE stellte die Arbeit ein. Dies kommentiert die Frankfurter Rundschau. Über die Gesetzmäßigkeit einer solchen Blockade kann man streiten. Sie ist zwar eindeutig illegal, doch die sich zuspitzende Klimagefahr ist ein gutes Argument, solche Aktionen zivilen Ungehorsams zu tolerieren, zumindest solange es gewaltfrei zugeht. Hinzu kommt, die Diskussion darüber darf nicht den Blick auf die Gesamtdimension der Bewegung verstellen. Sie hat das politische System der Klimaschutz machen wir später Parteien positiv aufgemischt.
Danke, Tobias. Damit geht diese Sendung zu Ende. Ich bin Petra Einsminger. Danke fürs Zuhören.